und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur 216. Episode der Wechselzone. Ich bin der Lukas, ich bin momentan hier noch alleine. Kommt auch ehrlich gesagt keiner mehr dazu. Ich mache heute so ein bisschen ein kleines Rahmenprogramm, damit ich euch ein bisschen durch die Episode leite. Und für diese Episode haben wir ein bisschen was Spezielles über uns überlegt. Und zwar haben wir uns drei Wechselzonis eingeladen, mehr oder weniger eingeladen. Wir haben ein Interview, das führt der Adrian mit dem Steffen. Und ja, da haben wir euch in der letzten Episode schon drüber erzählt. Der Steffen war ja beim CCC und wie letzte Woche schon erwähnt, der Steffen ist unserer Bitte nachgefolgt, uns ein kleines Interview, ein kleines Resümee seines Renns zu schildern, und deswegen ohne weitere Umschweife gebe ich ab zu den Zweien und wünsche euch damit viel Spaß und wir hören uns dann gleich und ich erzähle euch, wie es dann weitergeht. Bis gleich, viel Spaß mit dem Interview.
Wie geht's dir nach dem UTMB? Hast dich relativ zügig erholt, muss ich sagen. Du warst ja relativ zügig so wieder auf Strava zu sehen, so mit ein paar kleinen Läufchen.
Ja, also die ersten Tage im Anschluss waren natürlich schon das übliche müde Beine etc. pp. Aber es ging eigentlich. Ich habe auch relativ lange gebraucht, muss man ja dazu sagen. Aber alles in allem, Erholung ging eigentlich relativ gut. Und nächster Wettkampf steht am 1. Oktober an. Das sind jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, 3,5 Wochen oder so. Und da wollte ich einfach auch versuchen, die Spannung ein bisschen hochzuhalten und nicht zu sehr da irgendwie ein Loch zu fallen oder irgendwas. Ja. Und die Knochen haben es gut mitgemacht. Von daher war das okay.
Ja, das ist die Hauptsache. Nach den ganzen Höhenmetern rauf und vor allem dann runter. Ne, das ist kann ich mir gut vorstellen.
Oberschenkel haben sich definitiv gemeldet. Wobei aber ich muss sagen, diesmal habe ich mehr mit bergauf kämpfen müssen. Und so ging es mir auch schon bei einem anderen Lauf in der Schweiz im Juli, als mit den Bergab-Etappen. Den Bergabteil kriege ich momentan wohl halbwegs gut hin. Bergauf sterbe ich irgendwann einfach. Also da ist komplett irgendwann einfach die Kraft weg. Und dann sind es nur noch ein paar Meter gehen, dann wieder ein Päuschen machen auf die Stöcke und dann wieder weitergehen. Schwierig aktuell. Weiß nicht, woran es liegt, aber ist so.
Na gut, ich meine, bei den Höhenmetern, die du da bewältigt oder bewältigen müsstest, und das sind beim CCC wie viele?
6.100 oder irgendwas in der Größenordnung.
Ja. Und dann das Ganze nochmal runter. Das dann irgendwann richtig schwer wird. Das hat man ja sogar bei den Ersten gesehen, bei den Profis, also der Gewinner, der Franzose, dessen Name mir jetzt entfallen ist, also ich habe das ja live verfolgt, ne? Also das sah zum Schluss auch nicht mehr sehr gut aus, ne? Wie er da hoch ist. Ich meine, das hat zwar immer noch Tempo, ne? Aber klar, also der hat sich so auf den Stöcken abgestützt, dass die wirklich, die sind wirklich, also so halbrund geworden, weißt du, die Stöcke teilweise, wie so ein Bogen, weißt du, das war schon richtig krass. Also der hat da wirklich richtig Kraft aufgewendet. Ja, ich habe ja schon verraten quasi, beziehungsweise in der letzten Episode haben wir ja auch schon dich auch erwähnt gehabt. Du warst ja beim CCC 100 Kilometer, wie du jetzt gesagt hast, 6000 Höhenmeter in einer wunderschönen Chamonix-Gegend. Wobei, der CCC startet ja nicht in Chamonix. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie die Stunden vom Rennen waren, wie das da abgelaufen ist.
Genau, also der CCC selbst startet in Courmayeur. Mhm. Ziel ist dann auch in Chamonix. Es ist quasi der zweite Teil des UTMBs mit einer ganz kleinen Abweichung direkt am Anfang, damit man auf die 100 Kilometer kommt. Da wird für den CCC nochmal ein kleiner Bogen über einen anderen Gipfel gelaufen, der beim UTMB nicht dabei ist. Ansonsten sind aber die letzten, 90 Kilometer des CCCs sind quasi die identische Strecke vom UTMB. Startet am Morgen des UTMB-Starts dann auch. Also wir sind morgens um 9.30 Uhr gestartet. Das war ein Block. Es waren insgesamt 5 Blöcke, um genau zu sein. In Abhängigkeit von diesem sogenannten ITRA Performance Index. Die Besten bzw. die Elite ist direkt um 9 Uhr gestartet. Dann eine weitere sehr starke Gruppe um 9.15 Uhr. Wir kamen dann um 9.30 Uhr, 9.45 Uhr, 10 Uhr sind wir dann alle auf die Strecke gegangen. Das war insofern ganz gut, weil das Starterfeld natürlich deutlich entzerrt hat. Hintergrund ist logischerweise Covid an der Stelle gewesen. Und was man auch gemerkt hat, ist, bei vielen Rennen ist es ja oft so, wenn man im Pulk startet, dass vorne langsamere Läufer dabei sind, hinten schnellere Läufer. Und dann gibt es so eine recht große Unruhe oft. Von hinten versuchen Leute zu überholen. Man selbst wird dann eventuell vielleicht auch mal aufgehalten, muss irgendwie vorbeischauen. Und die ersten grob 2 Kilometer bei dem CCC sind zwar auf noch einer recht breiten Strecke, sodass man sich da ein bisschen sortieren kann, aber spätestens, wenn es dann den ersten Anstieg hochgeht, da wird es eng und schmal und da ist nicht mehr viel mit überholen. Und dieser Blockstart an der Stelle hat das Ganze ein gutes Stück weit entzerrt. Gab zwar immer noch klar ein paar Verschiebungen, aber das war relativ entspannt eigentlich an der Stelle. Man ist so in seiner Leistungsklasse unterwegs gewesen und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Stichwort in Chamonix in Courmayeur starten, in Chamonix enden, hat für mich dann bedeutet, ich habe übernachtet in Chamonix und es gibt dann einen Bustransfer rüber nach Courmayeur durch den Mont Blanc-Tunnel. Was ich an der Stelle, und das habe ich auch beim TDS vor 4 Jahren, fand ich das auch schon nicht ganz so prickelnd. Das Problem ist, die Busse fahren im Vergleich zur Startzeit ziemlich früh los. Hieß bei mir jetzt ganz konkret, mein Bus fuhr um 6.45 Uhr in Chamonix ab, mein Start war um 9.30 Uhr. Wir waren bereits um 7.15 Uhr in Courmayeur drüber. Das heißt, man hängt dann da eigentlich über 2 Stunden irgendwie so ein bisschen blöd in der Gegend rum. Kann da eigentlich auch nicht viel machen. Toilettensituation ähnlich schwierig wie bei den meisten Rennen. Selbst wenn man da nochmal hin muss, lange Schlange anstellen, also frühzeitig. Aber ansonsten ist da halt einfach nicht viel. Versucht sich dann halt irgendwie zu entspannen, ein bisschen locker zu bleiben. Ich finde aber 2 Stunden an der Stelle einfach zu lang. Gibt vermutlich Gründe im Sinne von, wenn was im Tunnel ist, wenn sich irgendwas verzögert, weiß der Teufel was. Aber aus Läufersicht, wie gesagt, aus meiner Sicht einfach zu lang. Im Startbereich habe ich dann einen anderen Läufer aus Düsseldorf auch direkt kennenlernen dürfen, mit dem ich zumindest ein paar Kilometer geteilt habe. Der war bergauf auf jeden Fall ein gutes Stück stärker als ich, sodass ich dann halt irgendwann abreißen lassen habe. Aber alles in allem war das zumindest mal der Startbereich und das, was dann folgte am Anfang, war schön. Die Sonne ging dann auf, das Panorama, du hast es schon angerissen. Ich meine, landschaftlich ist das ein Art Traum. Und gerade auf den ersten 20, 30 Kilometern läuft man dann quasi so ein bisschen auf der Ostseite des Mont Blanc massiv lang. Teilweise auch auf einer Ebene, also mit jetzt nicht ganz so viele Höhenmeter, sodass man immer wieder wunderbar einen Blick rüberschweifen lassen kann. Das ist ein Träumchen. Also da gibt es nichts zu kritisieren. Und das ist auch so der Teil, wo ich im Rennen das Gefühl hatte, da habe ich mich eigentlich auch mit am wohlsten gefühlt am Anfang. Also das war einfach ein Traum. Und auch die Kulisse, die Zuschauer, die dann aus Courmayeur da schon hochgestiegen sind, um die Läufer zu empfangen, ihre Bekannten, Verwandten, wen auch immer, oder einfach nur die Spitzengruppe vielleicht auch zu sehen, das macht schon einen riesen Flair, selbst auf den Teilen da oben aus. Später wurde es auch mal dann deutlich ruhiger teilweise, gerade in der Nacht dann hin. Aber das hat schon was. Und das macht so ziemlich den Reiz eigentlich auch ein Stück weit dann mit aus.
Ja, auf jeden Fall. Beim TDS gab es ja einen Todesfall. Ne? Ein tschechischer Läufer ist ums Leben gekommen. Hat sich da das irgendwie ausgewirkt vom Start? Habt ihr was mitbekommen? Wurde darüber gesprochen? Oder wie hat man das da so empfangen?
Wir haben untereinander ein bisschen drüber gesprochen, aber ich glaube, oder ich hatte zumindest den Eindruck und auch bei mir selbst, dass man das versucht hat, glaube ich, auch so ein bisschen bewusst auszublenden. Es war am Anfang so, also ein paar Tage vor unserem Lauf hieß es, von der Ausstattung her ist beim in Sachen Pflichtequipment ist es so, dass es 3 verschiedene Möglichkeiten gibt, die der Anbieter vorschreiben kann. Einmal so das Standard-Equipment, das man grundsätzlich immer dabei haben muss. Dann gibt es noch ein sogenanntes Kälte-Kit, wo man eben zusätzlich noch ein weiteres warmes Oberteil dabei haben muss und solche Sachen. Und es gibt nochmal ein Wärme-Kit. Ein paar Tage vorher hieß es, wir laufen mit dem Standard-Kit. Kälte-Kit ist nicht erforderlich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, am Abend vorher oder wann kam dann allerdings noch die SMS, Kältekit wurde doch aktiviert. Okay. Ist natürlich jetzt Spekulation. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das eventuell auch mit dem Unfall in Zusammenhang war, weil es ja letztendlich so war, dass durch die Bergungsarbeiten viele, viele Läufer beim TDS ja quasi gestoppt wurden, kurz vor der Unfallstelle. Und ja, teilweise wohl auch Stunden. Also ich habe eine Instagram-Story gesehen, wo dann langsam schon wieder die Sonne aufging und die dort immer noch ausgeharrt haben. Und du hast es ja auch letzte Woche genannt, der Unfall war, glaube ich, um 22:45, ja, 00:30 in der Nacht oder irgendwas in der Größenordnung. Waren zwar alle in ihren, ich sag mal, in diesen Wärmedecken oder in diesen Rettungsdecken dann halt eingewickelt. Aber natürlich trotzdem, wenn du da über Stunden an der Stelle verharrst, da wird es irgendwann frisch.
Definitiv.
Und könnte mit ein Punkt gewesen sein, warum man dann lieber gesagt hat, okay, nehmt euch lieber noch ein paar zusätzliche warme Sachen dann auch beim CCC mit. Aber wie gesagt, Spekulation, ich weiß es nicht. Wir haben untereinander ein bisschen drüber gesprochen, aber es war jetzt nicht das große Thema. Nichtsdestotrotz natürlich extrem, ja, was heißt dramatisch? Ich will es jetzt nicht zu groß aufhängen. Ich meine, es ist Bergsport. Natürlich kann da immer was passieren. Auch beim Wandern passiert oft genug was. Aber gerade sicherlich für Familie und Bekannte ganz, ganz beschissen.
Ja, definitiv. Ganz
beschissen. Definitiv, ja.
Ja, gut. Kommen wir zum Rennen selbst. Also das Rennen in CCC, hast du ja schon kurz erwähnt, so die ersten 2, 3, 4 Kilometer geht es vielleicht noch so ein bisschen, ne? Gemächlich, ein bisschen breiter, aber dann geht es schon ziemlich zügig in so in den ersten Berg, gell?
Genau, ein bisschen auf den ersten, ich weiß gar nicht, was es sind, 8 Kilometer oder irgendwas, ich müsste jetzt lügen oder nochmal nachschauen, aber da geht das dann schon 1400, 1500 Höhenmeter strack nach oben dann letztendlich. Ist gleich mal ein erster Test für die Bergbeine. Lief bei mir persönlich auch noch relativ gut. Was ich nur gemerkt habe, als es dann so Richtung 2200, 2300 Meter in Höhe ging, habe ich ein bisschen Schnappatmung bekommen. Ich war auch nicht gut akklimatisiert. Ich bin quasi erst 2 Tage vorher in der Region angekommen gewesen und davor auf quasi Meereshöhe hier in der Frankfurter Gegend, was haben wir, 150 Meter oder sowas. Da fehlte mir definitiv dann ein bisschen Sauerstoff, sodass ich dann auch, weiß nicht, 200 Meter unterhalb vom Gipfel, also der Gipfel geht, glaube ich, auf 2550 hoch oder sowas, musste ich dann auch mal kurz rechts ran und mal tief durchatmen und mal wieder ein bisschen Sauerstoff in den Körper kriegen. Das war dann auch der Moment, wo ich David da aus Düsseldorf habe abreißen lassen. Der ist dann schnurstracks weitergewandert. Aber da hätte ich mich komplett schon gleich im Endeffekt zu sehr überreizt und das am ersten Berg wär fatal gewesen. Aber das ist ein guter Einstieg, um gleich mal zu sehen, für den Rest des Laufs dann auch, wo man an der Stelle steht.
Ja, sortiert ein bisschen auch so das Feld, ne? Oder? Ich meine, das definitiv, ist so eine faire Art und Weise, so ein bisschen das Feld so ein bisschen zurechtzurücken, finde ich.
Richtig,
Wie viele Gipfel hatte CCC? 5, 6 Stück?
Also richtige Gipfel, um es mal so zu sagen. Wobei Gipfel ist auch so eine Sache. Teilweise sind es nur Pässe, okay, die über einen hohen Berg, also über eine hohe Kante dann letztendlich gehen. Aber wenn man sich das Profil anschaut, sind es quasi 5 signifikante Hochpunkte dann letztendlich, über die es drüber geht. 2 davon auf über 2500 Metern und 2, die dann nochmal knapp über 2000 gehen zum Schluss hin. Und der eine geht, glaube ich, auf 1800, 1900 oder sowas in der Größenordnung hoch. Und zwischendurch geht es dann aber auch immer mal wieder runter, ich glaube fast auf unter 1000, kurz vor Champelac. Aber man bewegt sich eigentlich immer im Bereich zwischen, weiß nicht, 1000, 1200 und eben diesen 2000 bisschen was.
Man weiß ja, dass mit den ganzen Höhenmetern man da wirklich sehr, sehr lange unterwegs sein wird. Wie war das bei dir? Hast du dir im Vorfeld irgendwie so eine Taktik zurechtgelegt, wie du vorgehst, wie du dir die Strecke irgendwie in Teile unterteilst oder wie bist du da vorgegangen?
Ich habe mir grob vorgenommen, dass ich mache auch immer so 3 Ziele in aller Regel, um auch zu wissen, wie viel Verpflegung muss ich einpacken, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange werde ich voraussichtlich unterwegs sein. Ziel A waren unter 24 Stunden zu bleiben, Ziel B einfach nur ein Tag. Also das hat jetzt keinen tieferen Grund, sondern einfach nur 24 Stunden. Ziel B wären die 25 Stunden gewesen, weil das wiederum gleichzeitig eine Qualifikationszeit für so einen schicken Lauf in den USA ist. Und Ziel C dann letztendlich die Cut-Off-Zeit mit 26 Stunden 30. Ansonsten von der mentalen Ausrichtung her habe ich mich aber tatsächlich eigentlich nur von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation orientiert. Das sind in der Regel immer so, ich sag mal, 13 bis 16 Kilometer oder auch mal zum Schluss sind es 10 bis 16 Kilometer hin zwischen den VPs. Aber je nachdem, wie viele Höhenmeter dazwischen liegen, bin ich zumindest dann auch durchaus mal 2, 3 bis 4 Stunden unterwegs, um von einer Verpflegungsstelle zur nächsten zu kommen. Früher war es beim CCC auch so, dass man in Champelac noch einen Dropback hatte. Den gibt es inzwischen leider nicht mehr. Sodass ich dann letztendlich auch alles, was ich an Verpflegung voraussichtlich gebraucht habe oder brauchen würde, von Anfang an in der Weste bei mir getragen habe. Und das waren, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was waren, aber so 12, 13 Gels, Riegel etc. pp. Plus 1 Liter Wasser. Und um es vorwegzunehmen, vieles davon habe ich nicht gegessen. Die Nacht habe ich mich quasi verweigert, noch irgendwie groß Nahrung unterwegs aufzunehmen, sondern habe mich dann quasi nur noch auf die VPs konzentriert, was mit Sicherheit nicht von Vorteil war. Aber ich habe da auch einfach nichts mehr unterbekommen von dem, was ich noch dabei hatte. Die guten Sachen habe ich irgendwie vorher schon weggegessen und das, was dann noch war, ja, hatte ich keine Lust drauf. Und aber zurück zur Frage, im Endeffekt wirklich nur von Verpflegung zu Verpflegung gedacht. Alles andere übersteigt meine mentale Aufnahmefähigkeit. Ja, ja. Das kriege ich nicht hin.
Nee, ist ja auch, glaube ich, auch ganz guter Plan. Ich meine, so wie die Verpflegung da zurechtgelegt sind, es sind, wenn ich hier richtig sehe, ich habe nämlich das Profil auf 2, 4, 6. Ne, 6 Verpflegungsstellen, sehe ich das richtig?
6, 7 Stück, irgend sowas müssten es ja, sein.
Das,
genau.
Das am Ende, ist, ich weiß nicht, das ein Becher? Also das ist so ein bisschen aus wie so.
Da gab es tatsächlich nur noch Wasser dann. Ja, oder genau. Beziehungsweise nur noch Getränke, also Iso, Cola und so ein Zeug. Genau, der Rest war mit Essen. Hier vielleicht auch an der Stelle Stichwort Covid. Die Grundausrichtung an den Verpflegungsstellen war so, dass man sich quasi nicht selbst bedienen durfte. Also man durfte nicht in die Becherchen und Tellerchen und so weiter reingreifen, sondern man musste den Helfern sagen, was man gerne hätte. Und die hatten Gummihandschuhe an und haben einem das dann entsprechend gereicht. Gab es natürlich direkt an der ersten VP eine Situation, wo ein Läufer, der offensichtlich in großer Hektik war, sich dann irgendwie durch die Wartenden auch durchgedrückt hat, selbst in die Bananen und in die Orangen reingegriffen hat, sich zwar einen Anpfiff abgeholt hat, aber dann halt mit seiner sich selbst ergatterten Verpflegung halt dann auch direkt weitergerannt ist. Ich weiß nicht, ob der noch einen Termin hatte oder irgendwas. Auf jeden Fall, das war jetzt nicht so prickelnd. Ansonsten haben die Helfer das wirklich gut gemacht. Klar, gerade am Anfang, es kommt immer mal zu Wartezeiten, wenn da so ein Riesenpulk an Leuten in die VPs reinkommt. Später sortiert sich das dann weitestgehend aus. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dadurch, dass ich mich nicht hier selbst bedienen kann, bin ich da irgendwie groß behindert oder irgendwas. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja, wunderbar. Es wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ne? Jetzt wo der erste große Unterschied lag. Du hast es ja schon erwähnt, du warst ja vor ein paar Jahren schon beim TDS. Noch vor Covid-Zeit. Ja. Ne? Und das sind wahrscheinlich so die größten Unterschiede dann halt, die man dann merkt, ne? Auf den Verpflegungsstellen. Richtig. Ja.
Ich meine, es ist natürlich so, dadurch, dass ich mit jemandem kommunizieren muss, was ich gerne hätte und ich jetzt auch im Französischen nicht so geläufig bin, sondern da auch nur so ein paar Brocken hängen, das dauert natürlich ein bisschen länger, bis ich dann meinen Kram da zusammen habe. Aber mein Gott, also wenn das
bei
alles
bei der Strecke
ist,
bei den ganzen Höhenmetern und überhaupt, ich meine, da geht es wirklich nicht um diese paar Minütchen, ne? Da kommt es wirklich
exakt
nicht drauf an.
Ja.
Ne?
Also von daher. Und das ist natürlich auch ein Unterschied. Klar, wenn ich Elite wäre oder irgendwas, ja. Und ich fand es ja so schön, als ihr letzte Woche davon gesprochen habt, dass ich mit meinen knapp 25 Stunden da unterwegs war und dass die Elite halt quasi mehr als doppelt so schnell ist. Das erdet natürlich auch ein Stück weit wieder, aber das stellt es natürlich auch ins Verhältnis. Da kommt es auf die paar Minuten wirklich nicht an. Also ja, da bin ich jedem Helfer dankbar, der sich da hinstellt und mitten in der Nacht uns irgendwie Bananen oder Nudeln oder sonst irgendwas reicht und trotzdem noch ein Lächeln auf den Lippen hat. Hey, wunderbar, alles gut, alles prima. Also
definitiv. Wie kann ich es mir vorstellen? Also wenn jetzt das Rennen losgeht, du hast jetzt so, sag ich mal, deine 1, 2 Gipfel durch oder jetzt irgendwie so, keine Ahnung, 15, 20 Kilometer, man ist schon eine Zeit lang unterwegs, kommt man da irgendwie in so eine Art Flow? Ist man da irgendwie so mit drin oder ist das in diesen Gebirge, ist das ein stetiger Kampf und stetige Konzentration
Also Flow bei mir zumindest nicht wirklich eingetreten. Wenn dann auf dieser Passage zwischen dieser ersten VP und der zweiten, wie gesagt, da geht es ein bisschen wellig hin und her, nicht ganz so technisch schwierig an der Stelle. Da konnte man mal so ein bisschen laufen lassen, Gedanken schweifen lassen, ohne jetzt irgendwie die ganze Zeit auf die Strecke zu gucken oder auch die ganze Zeit. Ich meine, das ist auch immer sowas. Ich weiß, dass ich mich nicht gut verpflege. Timer auf die Uhr gesetzt, dass ich immer wieder dran erinnert werde, nachzuführen. Aber wenn, dann war das auf der Stelle. Aber alles Weitere war für mich eigentlich eher versuchen, fokussiert zu bleiben, die Motivation irgendwie hochzuhalten. Zwischen Kampf und dem landschaftlichen Genuss in dem Bereich hat sich das bewegt. Aber einen Flow hatte ich tatsächlich.
Okay.
Wenn überhaupt, dann ganz zum Schluss. Aber da kommen wir vielleicht später dann noch dazu, später, als es dann Richtung Ziel kam. Das war nochmal eine andere Situation dann.
Mhm. Ich glaube, dass das Markanteste daran ist, ne, an so eine Abenteuer, an so eine Strecke, wie du die jetzt hinter sich gebracht hast, ist dann die Zeit, wo es halt so langsam in die Nacht reingeht. Das würde mich persönlich auch sehr interessieren. Wie war es für dich? Da kannst du vielleicht mal so ein bisschen mehr Eindrücke von schildern. Wie lief es bis dahin und wie lief es durch die Nacht?
Der Tag lief eigentlich relativ gut. Generell war es so, dass es in den etwas tieferen, in Anführungsstrichen, Lagen auch relativ warm war. Also da habe ich teilweise sogar mehr als 10 Liter trinken müssen und nochmal an dem einen oder anderen Bach nachfüllen müssen. Auf den Gipfeln oben oder in den Höhen oben war es sehr, sehr kalt. Der Wind war tagsüber schon ziemlich frisch und ziemlich stark. Das hat sich in der Nacht dann noch nicht weiter geändert, also dass es noch kälter wurde. Aber gerade, also ich laufe unheimlich gerne in die Abendstunden rein. Also wenn die Sonne dann anfängt unterzugehen, ich finde, das ist nochmal eine tolle Atmosphäre, gerade in den Bergen. Das finde ich, das mag ich sehr gerne. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Irgendwann, klar, muss dann die Stirnlampe raus und aufgesetzt werden und angemacht werden. Und dann verändert sich die Situation natürlich schlagartig. Man sieht logischerweise nicht mehr viel, außer die paar Meter vor einem. Je nachdem, auf was für einer Strecke man gerade unterwegs ist, heißt das natürlich auch unheimlich hohe Konzentration, irgendwie versuchen aufrechtzuerhalten, was dann im Laufe der Nacht mit der Müdigkeit auch immer schwieriger wird. Machen wir uns da nichts vor. Wohingegen auf der anderen Seite, es war dann teilweise morgens zwischen, weiß nicht, 4 und 5 war es so, da war ich auf einem relativ breiten Waldweg unterwegs und da sind mir regelmäßig die Augen schlicht zugefallen. Da bin ich dann teilweise auch zwischen links und rechts den Weg hin und her geeiert, sodass dann irgendwann ein Läufer hatte mich da an der Stelle überholt und auch gefragt, ob alles okay bei mir ist, weil ich wahrscheinlich aussah, als wäre ich betrunken gewesen. Aber da war die Müdigkeit zu dem Zeitpunkt so stark, dass ich mir echt überlegt habe, okay, setze dich hier irgendwo kurz hin, machst vielleicht auch mal so ein ganz kurzes Nickerchen oder irgendwas. Andererseits, die Sonne muss doch demnächst, es muss doch eigentlich auch mal langsam wieder heller werden. Und ich weiß, das hilft. Also wenn so langsam die ersten Strahlen wieder am Himmel entstehen, dann funktioniert das auch wieder. War dann aber in der Situation so, dass der Weg wieder technisch schwieriger wurde und dadurch automatisch auch die Konzentration wieder kam. Zu wissen, okay, hier jetzt aufpassen, hier ist Stolpern jetzt. Es ging jetzt nicht links oder rechts irgendwo steil bergab an der Stelle, aber es waren halt schon größere Brocken im Weg und Stolpern wäre halt an der Stelle einfach nicht so dolle gewesen. Aber da kam die Konzentration wieder, die Müdigkeit hat da wieder ein bisschen nachgelassen und wie gesagt, als es hell wurde, war es ohnehin. Da war das dann auch wieder alles okay. War aber, ihr habt ja auch letzte Woche über das Schlafen gesprochen, bei dem Lauf tatsächlich die einzige Phase da zwischen 4 und 5 Uhr, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt mal vielleicht kurz hinlegen, ein bisschen schlafen. Hab's aber dann an der Stelle nicht getan. Bei früheren Läufen war es aber tatsächlich so, dass ich mich da dann teilweise auch an VPs mal kurz auf den Tisch gelegt habe, also Kopf auf den Tisch, auf der Bank gesessen habe und mir einen Wecker, also so einen Timer gestellt habe für in 5 Minuten, in 10 Minuten oder was auch immer, um einfach mal ein bisschen Augen zu und mal so ein bisschen wegzudämmern. Was mir dann in der Regel auch reicht. Das kann ich teilweise auch draußen im Gelände, wenn es nicht zu ungemütlich wird, mich einfach auf irgendwie eine Bank legen oder irgendwie an einen Stein lehnen und einfach mal kurz die Augen zu machen. Ich muss nur sicherstellen, dass ich einen Timer gesetzt habe, weil sonst habe ich Angst, dass ich dann irgendwie verschlafe, in Anführungsstrichen, oder irgendwas. Also.
Hastest du das bei anderen gesehen? Hast du Leute gesehen, die da tatsächlich irgendwo am Streckenrand oder in den Verpflegungszelten irgendwie tatsächlich mal kurz hingelegt haben?
Teilweise sogar in Champillac schon, was ja noch relativ früh im Rennen eigentlich ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich da ankam, aber irgendwann, ich guck mal gerade, es muss so 9:30 ungefähr gewesen sein.
Also Champillac, ganz kurz, ist für die Zuhörer, das ist so die Hälfte der Strecke.
Genau, sowohl in Sachen Höhenmeter als auch in Kilometern, als auch in Zeit. Ist eine von den großen Verpflegungsstellen. Da stehen auch ein paar Liegen, da gibt es medizinische Unterstützung etc. pp. Und da war es tatsächlich so, dass da schon einige Leute gelegen haben. Nochmal ein kurzer Schwenk zurück vor 4 Jahren beim TDS. Diese Stelle, wo der Läufer dieses Jahr leider abgestürzt ist, die sind wir vor 4 Jahren gar nicht gegangen, aus Wettergründen. Das wurde damals umgangen, dieser Bereich. Wir mussten allerdings dafür zum Gipfel dann eine asphaltierte Straße hochlaufen, wo auch die Busse hochgefahren sind, die Zuschauer dorthin geschattelt haben und wo Zuschauer mit den Autos auch hochgefahren sind. Es war ziemlich unbequem, hatte aber bestimmt gute Gründe gehabt. Und da war es tatsächlich so, dass in diesem Straßengraben letztendlich Leute gelegen haben und die Augen zugemacht haben und da geschlafen haben. Und nicht wenige. Also das waren wirklich richtig viele. Man bekommt, wenn man seine Startnummer beim UTMB oder bei einem der Läufer abholt, auch so einen kleinen Zettel, den man sich an den Rucksack hängen kann. Auf der einen Seite ist die Landesfahne des Läufers aufgedruckt und der Name falls man jemanden mal ansprechen möchte, damit man auch die richtige Sprache nutzen kann. Und auf der anderen Seite wiederum steht sinngemäß was drauf, weiß nicht genau, wie es formuliert war auf Englisch, bei mir ist alles okay, ich schlafe. Okay. Sodass man rein theoretisch diesen Zettel quasi neben sich oder auf sich, auf den Rucksack legen kann, sodass Läufer wissen, theoretisch zumindest, okay, den brauche ich nicht ansprechen, ob alles okay bei ihm ist. Der macht jetzt einfach mal für ein paar Minuten die Augen zu. In der Realität funktioniert das aber nur so bedingt gut. Vielleicht auch im Hinblick auf den Unfall beim TDS. Gerade bei diesem Rennen hatte ich den Eindruck, wenn da irgendwo einer am Streckenrand in einer nicht ganz so optimalen Position hing, wurden die Läufer direkt angesprochen, ist alles okay. Ça va, geht's dir gut, alles passt alles, brauchst du Hilfe oder sonst irgendwas? Und da vielleicht auch ein bisschen schwierig, um da wirklich am Streckenrand einfach mal die Augen zuzumachen.
Ja. Ist natürlich,
nach ein paar Minuten.
Genau. Ist natürlich bitter, du schläfst gerade ein und jemand weckt dich, dann ist es vorbei. Ne? Dann kannst du direkt wieder aufstehen und weitergehen.
Exakt. Ja. Also es ist, ja, wie immer halt so ein Balance-Ding. Mhm.
Ja. Schwierig. Ja, von der Idee her vielleicht nicht schlecht, ne, mit dem Zettel. Ja, aber gut, vielleicht könnte man sich da irgendwie was anderes, das irgendwie anders überlegen, ne, jetzt,
ja.
Ja, gut, aber.
Fällt auch nichts Gutes spontan ein, aber.
Das stimmt, ja. Aber, also der Nachtteil ist ja natürlich so in diesem Gelände vor allem auch nicht ganz ohne, ne, so wie du sagst. Also die Konzentration, die muss ja aufrechterhalten werden, gerade wenn sie jetzt irgendwie etwas technisch wird. Interessant ist, was du sagst, ne? dass bei dir so die Zeit 4-5 Uhr, dass da so die Müdigkeit so stark wurde, weil ich habe leider kein TDS oder ähnliche oder CCC noch, also noch nicht hinter mir, oder ich habe es nicht gemacht, aber von meiner Arbeit hier kenne ich das zum Beispiel, dass das gerade die Zeit ist, wo ich richtig wach werde, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt zu Hause wäre, müsste ich jetzt gar nicht schlafen, weil ich fühle mich richtig gut, so, weißt du, so ein bisschen Energie aufgeladen, warum auch immer, also das ist tatsächlich so immer so gegen 5 Uhr. Die Zeit, wo es halt bei mir richtig, richtig heftig ist, ist so zwischen 2 und 3. Das ist so die Zeit, wo, boah, also da muss ich immer mit mir kämpfen, ja.
Kenne ich aus dem, also wenn man jetzt unterwegs ist oder so, da ist es bei mir auch eher früher. Mhm. In dem Fall war es jetzt einfach spät, okay. Ich weiß nicht warum. Spekulation. Es gab natürlich schon so ein paar Situationen, die damit reinspielen könnten, was zum Beispiel bei mir nachts dann passiert ist, sowohl in Champillac als auch in Trient. Da war ich in den VPs vielleicht ein bisschen zu lange. In einem anderen Podcast oder in einem YouTube, da kennt man ja dieses Nicht-Verhocken. Grüße an Michael Arendt und Co. Und ich glaube, da bin ich ein bisschen verhockt und da hat der Kreislauf dann auch runtergefahren. Und als ich dann wieder raus bin, war es mir unheimlich kalt. Mhm. Also es hat einige Minuten gedauert, bis der Körper sich dann quasi wieder aufgewärmt hat. Und das war eigentlich in diesem Bereich 1, 2, 3 Uhr war das eigentlich mein großes Problem, dass wenn ich da irgendwo rausgekommen bin, dass ich dann erstmal wieder eine Weile gebraucht habe. Zum Schluss habe ich es dann versucht, halt kürzer zu halten, nicht so lange in den VPs zu bleiben, schnell wieder rauszugehen, um das einfach zu vermeiden. Aber das war da die große Schwierigkeit. Es war ja auch kühl, gar keine Frage, aber ich glaube, der Körper hat da halt dann einfach nur mit reingespielt. Plus wahrscheinlich mangelnde Ernährung, zu wenig Kohlenhydrate, Müdigkeit, was da alles dann halt einfach zusammenkommt. Ja, und sich da dann wieder aufzuraffen, wieder versuchen, ein bisschen Tempo zu kriegen. Und das ist generell auch ein Problem, dass ich habe, nachts wirklich, ich sag mal, ein bisschen auf dem Pedal zu bleiben, also ein bisschen Druck auf die Beine zu geben und da versuchen, teilweise wenigstens noch das Tempo hochzuhalten. Ich komme dann oft in so ein, ja, ich nenne es mal Schlendrian, in so einen, ich trotte dann so vor mich hin, versuche natürlich schon die Kilometer irgendwie abzuarbeiten, aber jetzt nicht wirklich mit der Motivation, da noch ein bisschen Tempo zu machen, auch wenn es vielleicht leichtere, leicht Bergab-Passagen oder sowas sind, mich dann wieder aufzuraffen, wieder in Lauftempo reinzukommen und wieder ein bisschen Zeit gut zu machen, das kriege ich nachts nur ganz, ganz, also eigentlich kriege ich es nicht hin, um es auf den Punkt zu bringen. Also das ist, durch die Nacht bin ich mehr gewandert als sonst irgendwas.
Okay, so die Zeit so zwischen 4-5 Uhr, wo warst du da so vom Strecker her? Wo hast du dich da so bewegt in dem Bereich?
Das war der Bergabstieg vom, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Berg heißt, also zwischen Trient und Vallocine ist das dann letztendlich der Hügel, Zeppes oder irgendwie sowas.
Ja, ja.
Das ist ein relativ steiler Anstieg nochmal, den habe ich vom Profil her vorher ein bisschen unterschätzt. Ich hatte mehr Angst vor dem letzten Anstieg, der war auch blöd, aber nicht ganz so schlimm wie der vorletzte tatsächlich. Das sind gut 800 Höhenmeter oder irgendwas, dieser vorletzte Anstieg auf, ja, weiß nicht, was es sind, 4 Kilometer vielleicht. Und das hat sich wahnsinnig gezogen. Das hat wahnsinnig viel Kraft gekostet. Da bin ich aber nicht so müde geworden, sondern eigentlich dann, als es hinten dann runterging. Und das waren dann teilweise, war das schwieriger, schmale, technisch schwierigere Stellen. Und teilweise aber dann eben auch gerade nach unten hin dann eben breitere Waldwege. Und das war das, wo die Müdigkeit dann halt einfach eingeschlagen hat. Das ist kurz, müsste irgendwo im Bereich der Grenze dann wieder zwischen Schweiz und Frankreich gewesen sein. Aber ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, weil da war im Kopf dann auch einfach nicht mehr viel los. Nee. Also.
Ja, aber hast du, wo du das gerade erwähnst, hast du da auch so tatsächlich so Passagen, an denen du dich nicht erinnern kannst, jetzt wenn du so zurückblickst, ja, wo du denkst, wie bin ich da eigentlich durchgekommen? Oder?
Ja. Das ist definitiv so. Ja. Es gibt viele, viele klare Bilder, hauptsächlich vom Tag, logischerweise. Mhm. Da kann ich dir genau sagen, da bin ich da runter, da war es da ein bisschen, da ging es links rum, was auch immer. Aber gerade in der Nacht, einige Passagen, da könnte ich dir nicht mal sagen, wie ich da überhaupt runtergekommen bin. Die sind einfach weg. Mhm. Da kommt dann auch irgendwann so die Situation, ich würde es jetzt noch nicht Halluzination nennen, weil ich glaube, das ist nochmal ein anderes Level. Aber wenn du dann, gerade wenn du alleine dann halt durch so ein Waldstück läufst, und bei mir ist es dann so, dass die Bäume, die sich so im Wind bewegen, ich denke aus der Ferne dann teilweise, das wären Zuschauer, die aber nichts sagen, die einfach nur leise sind. Teilweise sehe ich auch die Schweizer Flagge oder sowas, habe ich teilweise in diesen Bäumen gesehen, die aber de facto gar nicht da waren. Da war auch kein Mensch weit und breit. Das sind einfach nur Bäume, die sich da im Wind bewegt haben, wo ich dachte, okay, da stehen Leute. Nee, da steht keiner. Das fängt dann halt auch dann irgendwann so langsam an. Also ich sehe da keine, Courtney DeWalt hat da ja mal von irgendwelchen Schlössern erzählt oder irgendwas, die sie dann sieht. So weit war es bei mir bisher zum Glück, Fragezeichen, noch nie. Aber ich glaube, das sind so die...
Ja, aber es bewegt sich so ein bisschen in diese Richtung. Ja, also geht schon so ein bisschen, ne, wo das Gehirn dir so kleine Spielchen spielt.
Genau, genau.
Ja, interessant, ja. Du bist dann quasi über die Nacht durch die Schweiz gelaufen, sozusagen zu Morgenstunden hin, warst du dann irgendwann in Frankreich. Da sind wir jetzt schon ungefähr so bei Kilometer 80 rum, ne?
Ist man, glaube ich, jetzt. Ja, grob die Kursnummer.
So ganz, genau, ganz grob. Genau. Dein Valorcine ist jetzt nur, ne, so der nächste, glaube ich, bekanntere Ort.
Richtig, ja.
Genau.
Und die letzte große VP dann eigentlich auch bevor es dann eigentlich schon in Richtung Ziel geht an der Stelle. Da kam dann auch die Sonne wieder, also da wurde es zumindest so langsam wieder hell, was unheimlich hilfreich war. In der Nacht hatte ich mir auf jeden Fall schon mal die 24 Stunden Ziel abgeschminkt und hatte auch ein großes Fragezeichen an die 25 Stunden gesetzt. Ich wusste, wenn ich jetzt so weiter vor mich hintrotte, muss ich eigentlich eher gegen den Cut-off kämpfen, als dass ich mich da noch mit irgendwelchen Zielzeiten auseinandersetzen kann. Es gab dann noch zwei Schwierigkeiten, die ich hatte. Zum einen habe ich von meinen Stöcken, da gibt es so Handschuhe, die sich in die Stöcke quasi einklinken. Ich hatte irgendwann am späten Abend, hatte ich die Handschuhe ausgezogen und hatte mir erstmal nur normale lange Handschuhe, also ganz normale Fingerhandschuhe angezogen gehabt und hatte die Stockhandschuhe erstmal in die Weste gesteckt und habe irgendwo auf dem Weg anscheinend den rechten Handschuh dann verloren. Das heißt, ich hatte nur noch den linken Handschuh und musste quasi dann ab in der Nacht die rechte Hand den Stock führen, ohne irgendeine Führung oder irgendeine Stabilisierung dann halt zu haben. Hab dann halt Zeigefinger auf den Daumen gelegt, um da ein bisschen Druck noch drauf zu machen. Aber das hat es natürlich nicht einfacher gemacht. Und das Zweite war an den VPs, hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, gab es, wenn man reinkommt, also A, Maskenpflicht, erstmal zumindest, bis man sich gesetzt hat, und B, gab es Desinfektionsmittel für die Hände, dass man sich die Hände so ein bisschen desinfizieren konnte. Und ich hatte dann an einer VP direkt danach meine Softflask aus der Weste gezogen und habe mit diesem Gel oben diesen Gumminippel, wo man drauf kaut, wo man drauf beißt, um das Wasser rauszubekommen, angefasst. Und das ging über Stunden, ging dieser Geschmack da nicht mal weg. Ich habe das nicht abwaschen können oder sonst irgendwas. Das hat sich in diesen Gumminippel reingezogen. Und das war ekelhaft.
Das glaube ich.
Und sowas nervt mich dann halt auch tierisch. Ja? Und sowas kann ich mich dann super aufhängen und mich stundenlang mit beschäftigen dann halt im Endeffekt. Auch wenn es ja eigentlich nur eine Kleinigkeit ist. Aber auch das mit dem Handschuh hat mich wahnsinnig geärgert. Kam dann einfach nur mit in diese Nachtthematik dann halt mit dazu. Und wie gesagt, da wusste ich also momentan, wird es eigentlich schon eher schwierig, noch irgendwie gegen den Cut-off zu laufen, als gegen irgendeine Zielzeit. Vajocine, ich glaube zumindest, wenn ich mich recht erinnere, nur ein paar Minuten drinnen geblieben, eine Kleinigkeit gegessen, Wasser aufgefüllt und dann relativ schnell weiter. Und dann überquert man so die Hauptstraße letztendlich und fängt dann an, den letzten großen Anstieg drüben hochzugehen, Tour au Vin oder wie das Ding heißt, La Flégère, Skistation rüber. Und da habe ich aber so langsam wieder ein bisschen Hoffnung bekommen, dass doch die 25 Stunden, wenn ich jetzt halbwegs motiviert bleibe und halbwegs noch die Kraft reicht und ich nicht alle paar Meter irgendwie ein Päuschen einlegen muss, dass das noch klappen könnte. Und das hat dann nochmal so ein bisschen die Lebensgeister geweckt. Dazu irgendwann der Mont Blanc kam dann auch wieder in Sichtweite. Das war eine ziemlich interessante Erfahrung wieder, dieser Übergang aus der Nacht eben in den Tag rein, wo irgendwoher dann doch wieder Kräfte kommen, die es ermöglicht haben, dass ich da wieder in Anführungsstrichen ein bisschen Tempo am Berg machen konnte. Das ist ein großes Wort, gebe ich zu. Auch da habe ich viele Leute noch überholen lassen müssen, habe aber auch wieder einige einsammeln können und habe gemerkt, okay, da könnte dann doch noch was gehen, da könnte doch noch was funktionieren. Auf der anderen Seite hat sich dieser Berg wahnsinnig lang gezogen und man bleibt dann doch überraschend lange auch auf diesem Plateau oben noch drauf, bevor es dann letztendlich runter wieder Richtung Chamonix geht. Das habe ich wiederum ein bisschen unterschätzt, aber das war okay. Das hat eigentlich dann, also da ging es mir dann wieder relativ gut. Da konnte ich tatsächlich sogar wieder auch dann was essen aus meiner Weste, was ich dabei hatte. Ja, wie gesagt, es ist spannend, wie da so die Lebensgeister dann auf einmal wiederkommen, mit denen man dann eigentlich schon gar nicht mehr gerechnet hat.
Ja, das mit dem Plateau, was du beschreibst, das zieht sich eigentlich bis La Flégère, ne? Also da geht's, glaube ich, ziemlich runter. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ne, von dem man auch schon so langsam Chamonix sehen kann, so von Weitem. Ne? Das gibt, glaube ich, auch noch so ein bisschen Energie. Ich meine, tatsächlich ist das auch der Punkt, wo ich von meinem Chamonix besucht, den ich auch so ein bisschen kenne, ne, da so die Gegend. Und wenn man halt so, ne, dass du vom Weiten sieht, oh, da ist Chamonix, da ist jetzt, ne, so der Endpunkt und ne, da will ich hin. Ich glaube, da kriegt man noch so einen kleinen Boost an Energie.
Man fängt an, das Ziel zu riechen dann letztendlich. Und ich meine, man guckt auf die Uhr und weiß, es sind jetzt nur noch, keine Ahnung, 10 Kilometer. Da sind auch noch ein paar Höhenmeter dazwischen, aber jetzt alles nicht mehr die Welt. Man ist bis hierhin gekommen. Jetzt kann man das auch noch rocken. Das kann jetzt auch
noch. Da wird einem einfach bewusst, ne? Also ich will das Ding finishen. Ne? Also jetzt.
Total, exakt, ja, genau. Das ist der Moment, wo man sich dann wirklich dessen bewusst. Jetzt kann eigentlich, klar, umknicken oder irgendwas kann immer noch mal passieren. Aber zumindest mal von der Kraft her und von der Motivation her wird das Ding funktionieren, wird das klappen.
Ja.
Genau, das ist es, ja.
Wie ist es unterwegs? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, anfangs ein bisschen mehr, später und nachts vielleicht ganz wenig bis kaum, aber man läuft immer wieder mal mit so ein paar Leuten. Man hat doch immer wieder mal so ein paar Leute um sich. Unterhält man sich da so unterwegs oder weniger?
Teils, sag ich mal. Es hängt, glaube ich, viel halt von der eigenen Stimmung natürlich in dem Moment auch ab. Teilweise hängt es, in erster Linie hängt es, glaube ich, von der eigenen Stimmung ab. Also gerade am Anfang unterhält man sich noch viel. Wie gesagt, da war auch der Kollege aus Düsseldorf ja noch dabei und gerade die ersten Kilometer haben wir unheimlich viel gesprochen, uns ausgetauscht und zwischendurch auch mal mit anderen gesprochen, mit jemandem aus Irland, aus UK, wo auch immer. Mit Franzosen habe ich teilweise halt ein bisschen Sprachschwierigkeiten, weil ich, wie gesagt, französische Sprache nicht besonders gut beherrsche. Englisch im Gegenzug ist auch nicht immer ganz einfach.
Für die Franzosen.
Funktioniert auch nur, ja, ist leider Gottes so. Wobei es dann natürlich auch solche und solche gibt.
Ja,
also mit manchen unterhält man sich dann relativ, ja, in Anführungsstrichen lange. Aber gerade in der Nacht habe ich mich, glaube ich, mit niemandem weiter unterhalten. Mhm. Aber wenn es dann drüben wieder hochging, also wie gesagt, Tag wird, dann kommen auch so langsam wieder erste Gespräche. Und wenn es nur so kleine Aufmunterungen sind, so komm, jetzt ist nicht mehr weit, die eine Kuppe noch, wohl wissend, dass da vielleicht noch zwei oder drei kleinere Hügelchen danach kommen oder irgendwas. Da ist dann auch einer, nicht schlimm, aber ein bisschen gestürzt. Das waren so Heidelbeerfelder, die dann da oben gewachsen sind. Und der ist irgendwie auf einem Stein weggerutscht und ist dann halt rücklings in dieses Heidelbeerfeld reingefallen. Dem haben wir dann kurz wieder auf die Beine geholfen. Alles klar, passt, lebt, nichts passiert, weiter geht's. Solche Situationen, wo man sich dann mal ganz kurz austauscht. Aber es sind jetzt keine großartigen
oder tiefschürfenden Unterhaltungen mehr. ich frage halt deshalb, weil, ne, wie du gesagt hast, ne, Irländer oder Engländer oder Franzosen oder wer auch immer. Ich meine, das ist, finde ich, gerade auf so einer langen Strecke, ne, ist das doch schon immer ganz cool, ne, wenn man da jetzt irgendwie so Gleichgesinnte da jetzt irgendwie, sich mit den austauschen gleich
genau,
aus anderen Ländern und so weiter. Und ich glaube, beim Ultra ist es ja noch ein bisschen was anderes als auf den anderen kürzeren Strecken, ne, wo jeder wirklich mit Tunnelblick irgendwie so schnell ins Ziel läuft, wie es nur geht. Ja. Genau, deshalb war das die Frage. Gut, La Flégère Richtung Chamonix, haben wir schon von gesprochen, so ein kleiner Energieboost, wenn man nach Chamonix reinkommt. Also jetzt von den Bildern, also ich habe wirklich ein paar Stündchen schon von einem PC verbracht und ich muss sagen, ich war in Chamonix. Chamonix ist keine allzu große Stadt und es war voll. Es war so dermaßen voll. Ich habe mich gefragt, da kann sich, glaube ich, kein Mensch mehr bewegen in dieser Stadt. Das war ja ein großes Stadion, eine Masse an Leuten, die habe ich bei dem Rennen so noch nie gesehen.
Und das ist das absolute Highlight dann letztendlich. Mein Abstieg dann runter nach Chamonix begann letztendlich an der VP in La Flégère, wo mir dann einer der Helfer erstmal auf Französisch irgendwie eine kleine Geschichte aufs Ohr gedrückt hat, wo ich nur einzelne Brocken verstanden habe. Chamonix, magnifique, bla bla bla. Wo ich den dann mit einem großen Fragezeichen nochmal angeschaut habe und er dann in etwas gebrochenem Englisch mir verklickert hat, du, es ist nicht mal weit, es ist jetzt quasi nur noch den Berg runter, Chamonix wird traumhaft, es wird toll, es wird fantastisch, gib nochmal Gas, so nach dem Motto. Dem wollte ich dann auch nicht widersprechen, habe genau das dann auch letztendlich getan und das ging mir auch wirklich zu dem Zeitpunkt überraschend gut, muss ich sagen. Und da habe ich mir gedacht, okay, komm, die 25 Stunden, die knacken wir jetzt noch, sieh zu, dass du den Berg jetzt hier vernünftig schnell runterkommst. Tatsächlich habe ich da echt nochmal ein bisschen Tempo auch machen können. Und du merkst halt auch schon in dem Anstieg nach La Flégère hoch, da waren, glaube ich, so die ersten Gruppen, die sich dann quasi schon auf den später folgenden UTMB, also die Spitzenläufer des UTMB vorbereitet haben, waren auch so teilweise, hat man gemerkt, es waren Amerikaner, es waren irgendwelche Gruppen, die sich da dann quasi schon mal für ihre Läufer wahrscheinlich auch sammeln wollten und die uns quasi entgegenkamen auf dem Stück, wo ich runtergekommen bin. Und da hat wirklich jeder Einzelne stehen geblieben, hat angefeuert. Teilweise Deutsche, die dann, als sie gesehen haben, dass ich auch aus Deutschland bin, halt auf Deutsch nochmal irgendwie angefeuert haben. Und das sind, ich weiß gar nicht, was es sind, 6-7 Kilometer oder was dann runter bis ins Dorf. Mhm. Da sind mir da teilweise schon die Tränen gekommen, das muss ich ehrlich zugeben. Weil es ist eine unheimlich tolle Atmosphäre, ab da schon. Und wenn du dann unten rauskommst, aus dem Wald rauskommst, musst du dann nochmal über so eine Metallbrücke, so eine provisorische Brücke, über eine der Hauptstraßen dort, dass du da nicht irgendwie mit dem Verkehr noch kollidierst auf den letzten Metern. Und ab da ist es dann noch 1 Kilometer bis ins Ziel. Läufst dann an dem Fluss dort entlang. Und da kamen dann natürlich neben den Zuschauern, ich meine, es war noch relativ früh am Morgen. Also es war jetzt noch nicht so, beim TDS damals war es so, dass ich da am frühen Nachmittag eingelaufen bin. Da war noch mal ein bisschen mehr los. Mhm. Aber sei es drum, es war trotzdem eine super Atmosphäre. Da kamen natürlich auch dann die CCC-Läufer, die schon im Ziel waren, die quasi dann wieder aus dem Zielbereich rausgekommen sind, die dann auch wieder entgegenkamen, um ihre Dropbacks abzuholen oder duschen zu gehen oder was auch immer. Es war eine super Feier, wirklich. Nahezu jeder ist stehen geblieben, hat geklatscht und hat nochmal applaudiert und zugerufen oder sonst irgendwas. Und wenn du dann in die Altstadt reinkommst, wo es dann auch nochmal enger wird, wo sich dann quasi, da laufen natürlich die Leute, da wird Eis gegessen, die sitzen in den Straßencafés und lassen sich's halt einfach gut gehen. Und du kommst da halt völlig fertig nach so einem 24,5-Stunden-Ding, kommst du da durchgelaufen und vor dir öffnet sich dann, ich meine das natürlich bei der Elite nochmal was anderes, aber trotzdem hat man das Gefühl, öffnet sich so ein kleiner Korridor, wo du dann durchgelassen wirst, die Leute feiern dich, du läufst dann auf dem letzten Stück in so Absperrungen rein, auch nochmal ganz eng an Straßencafés vorbei, bevor es dann den letzten Rechtsknick in Richtung Ziel geht. Das ist Wahnsinn. Das ist eine Stimmung. Und ich meine, wir sind ja end of the pack letztendlich. Also ich laufe ja 1500 von 2000. Ich laufe ja ganz weit hinten. Also wirklich weit weg von dem, was die Elite da leistet. Und trotzdem sagenhaft, wie die einen anfeuern, ist unglaublich. Also das ist wirklich richtig spektakulär.
Ja, das macht das Ganze wert, ne?
Absolut. Und da spürst du dann auch nicht mehr viel von den Strapazen. Klar, du bist völlig ausgelaugt und am Ende, aber hey, egal. Das musst du dann einfach genießen.
Definitiv, ja. Das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Aber ich muss auch sagen, UTMB, ich meine, es wächst nicht nur so von der Zuschauermenge, vom Gefühl her, sondern auch irgendwie auch so in der, ich meine, UTMB war immer ne, so vielleicht so das Rennen, aber jetzt erst recht. Also ich glaube, dieses Jahr hat er noch irgendwie zusätzlich, hatte ich zumindest so vom Gefühl her, so wie ich das Ganze beobachtet habe und so und das, was die Profis so in Interviews von sich gegeben haben, hat man das Gefühl, also UTMB ist so das Ding, ne, im Ultrabereich, ne? Das ist dieser Wettkampf, wo jeder, den jeder mal gemacht haben sollte, ne?
Ja. Wie, gibt ja auch ein paar kritische, zu Recht kritische Töne, ja, über die Organisation etc. pp. Müssen wir vielleicht hier und heute jetzt nicht groß einsteigen. Können wir auch machen. Aber es ist natürlich schon so. Und ich meine, man sieht es ja auch, so dieser in Anführungsstrichen Konflikt USA-Europa, ja, oder wie auch immer man das nennen will. Ich meine, klar, die haben dort Western States, die haben Hard Rock, das sind auch alles sagenhafte Wettkämpfe, um Gottes Willen. Aber man sieht ja auch dieses Jahr hat wieder kein Amerikaner Courtney DeWalter Frauen mal außen vor gelassen. Aber zumindest bei den Männern hat kein Amerikaner die Rolle vorne weggespielt. Ich meine, ihr habt ja, glaube ich, drüber gesprochen, es waren fünf Franzosen vorne beim UTMB, bevor dann Hannes Namberger, ein Deutscher, kam. Es ist wahnsinnig schwierig für die amerikanischen Herren, UTMB mal gewinnen zu können. Gab es ein paar dritte Plätze oder vielleicht auch zweite Plätze, aber es scheint wirklich so zu sein, als wäre das halt weltweit mal die Weltmeisterschaft letztendlich, das Ding schlechthin. Und da gehört die Stimmung dazu, da gehört die Organisation, also jetzt im Sinne von Verpflegungsstellen, im Sinne von Bustransfer, auch für die Zuschauer, im Sinne von Helfern. Dieses Gesamtpaket ist einfach super, da kann man nichts gegen sagen. Kleinigkeiten sicherlich verbesserbar, dass wir, wie gesagt, 2 Stunden da rumhängen mussten, weil kein späterer Bus mehr fuhr. Okay, aber im Endeffekt, ja, ist das schon Wahnsinn, was sie da auf die Beine stellen.
Ja, ja. Auch von der Übertragung her, das habe ich auch in der letzten Sendung gesagt, also das wird auch einfach vom Jahr zu Jahr besser. Und ich wüsste jetzt grundsätzlich nicht, was ich jetzt so an diesem Jahr da auszusetzen dran hätte. Also eigentlich gar nicht, also das haben sie richtig gut gemacht. Die Übertragung auch von der Strecke, die hatten auch mehrere Läufer und E-Bike-Fahrer, also das war wirklich schon großes Kino. Ich weiß nicht, ob du dir das schon irgendwie Highlights angeschaut hast davon oder so.
Das, Highlights, ja.
Also also die haben das richtig gut gerockt. Ja. Kurz zu den Amis. Ich meine, wir wissen ja, ne, dass also mit Jim Wormsley, Tim Tollefson und so weiter, also die haben so wirklich hervorragende Leute. Aber ich glaube, ne, so von dir angesprochene Western Straits oder Hard Rock liegt vielleicht oder lag vielleicht bis jetzt so ein bisschen höher in der Wertung für die Amis, so dass sie UTMB vielleicht so, ja, leicht stiefmütterlich behandeln und deshalb auch da nicht so gut abschneiden.
Das kann schon durchaus sein. Und andererseits ist es ja tatsächlich sogar so, ich meine, François Denn, Sieger des diesjährigen UTMB, hat, was sind es, 6 Wochen vorher, waren, halt auch Hard Rock gewonnen. Also ich meine, das tut den Amerikanern bestimmt auch ein bisschen weh.
Das kann ich mir vorstellen, ja, definitiv, ja.
Die Frage ist halt, es gibt ein Video vom Sage Kennedy, der das auch jetzt ein bisschen betrachtet hat. Ich habe es leider noch nicht gesehen an der Stelle, deshalb kann ich da nicht viel dazu sagen. Aber es ist halt so, dass gerade die Westalpen dann doch nochmal was anderes sind als die Rocky Mountains. Ob das jetzt Steilheit, Verblocktheit, wie auch immer sind. Jim Wormsley ohne Stöcke. Ja. Vor 2 Jahren oder wann das war, ist er ja mit Stöcken gelaufen. Ja. Also er hat es ja auch schon gemacht. Gut, er wird vielleicht irgendeinen Grund dafür haben, weiß ich nicht. Aber wenn der Rest der Elite Stöcke trägt, dann ja. Gut, vielleicht hat er gedacht, das ist mein großer Joker. Ich weiß es nicht. Also es bleibt auf jeden Fall spannend für die nächsten Jahre.
Definitiv.
Und irgendwann muss doch da mal was kommen. Also.
Ja, ich meine, Courtney DeWalter, ne, die hält da ganz hoch, gut, die Ami-Fahne hoch. Ja. Und es war, also das war wirklich unglaublich, was diese Frau dieses Jahr geleistet hat. Ne? Also das muss man wirklich auf ein ganz, ganz anderes Level stellen. Ne? Also ich meine, sie hat ja, sie ist ja zwar auch beim Hard Rock gewesen, ist da ausgestiegen, ne, aber die hat ja wirklich UTMB gerockt. Also 7. Platz overall, also das ist ja der Hammer. Ja. Ne? Und mit Hannes Namberger hat sich da so einen kleinen Fight geliefert, bis zum Schluss. Ne?
Das hätte ich gern live gesehen.
Aber. Ja, also es war schon wirklich, also die Frau ist ja wirklich, und wenn man sich überlegt, sie war ja, ich weiß nicht, ob du das Interview gehört hast, im Podcast beim Rich Roll. Sie hat da gesagt, und das glaube ich einfach ihr, so wie sie sagt, dass sie ohne Trainingsplan trainiert. Sie geht raus und sie trainiert einfach nach Lust und Laune. Ach, ich fühle mich gut, ich laufe heute ein bisschen schneller oder ich fühle mich nicht so gut, ich mache mal ein kurzes Läufchen und es funktioniert.
Ja, die Frage, die da natürlich direkt kommt, würde sie, wenn sie strukturiert und mit Plan trainiert, noch besser werden? Dann
würden sie UTMB gewinnen.
Oder würde das halt ihr vielleicht sogar entgegensprechen, würde sie tatsächlich dann sogar leistungsmäßig schlechter werden, weil sie einfach diese Art Training wie auch immer braucht. Ich meine, ist natürlich spekulativ, aber super interessante Athletin, Ausnahmesportlerin,
ja, definitiv. Also, sie ist ja auch noch gar nicht so lange dabei, ne? Also das muss man sich auch noch mal vor Augen führen, ne? Also ich meine, gut, also mittlerweile sind schon ein paar Jährchen, aber ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie 10, 15 Jahre da jetzt in dem Sport drin ist, ne? Das ist es nicht, ja. Ja, sehr, sehr interessant. Zurück zu dir, Steffen. Du hast schon mal ein TDS gemacht, CCC, was kommt als nächstes?
Also ich meine natürlich, kommt natürlich klar die Frage, was ist mit UTMB an der Stelle? Ich muss sagen, nach dem CCC bin ich auch da jetzt erstmal wieder etwas geerdet. Weil wenn ich mir vorstelle, dass das, was ich da machen musste, in Anführungsstrichen machen durfte, ja quasi nur der hintere Teil von dem UTMB ist. Halleluja, dann kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wie ich einen UTMB halbwegs vernünftig schaffen könnte. Vorbereitung, Ladi da hin oder her, alles gut. Es ist noch zu früh, um jetzt wirklich schon ins nächste Jahr reinzuschauen, zumal sich bei mir beruflich auch ein bisschen was ändern wird. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie das trainingstechnisch im nächsten Jahr sich jetzt so alles entwickeln wird. Abgesehen davon, dass es ja noch schwieriger wird, überhaupt in den UTMB reinzukommen. Ich habe diese berühmten Running Stones, dieses neue Konzept, was die UTMB-Familie da jetzt aufgesetzt hat, da habe ich keinen einzigen aktuell. Das heißt, ich könnte nur mit einem einzelnen Los, wenn dann in diesen Lostopf reinkommen. Und da sind die Chancen natürlich denkbar gering, wirklich gezogen zu werden. Und ob das nächstes Jahr dann schon gut wäre, ich kann es dir heute noch nicht sagen. Kurzfristig steht an Backyard Ultra, Schinder Backyard Ultra am 1. Oktober. Das ist jetzt nochmal ein Lauf so für mich oder gegen mich selbst dann an der Stelle, wo ich ich bin damals beim letzten Backyard, den ich mitgemacht habe, bin ich 17 Stunden gelaufen. Das will ich nochmal verbessern. Und was nächstes Jahr kommt, ich weiß es noch nicht. Ich werde wieder meinen Namen in den Western States Topf reinwerfen. Das ist dann, glaube ich, das vierte oder sogar das fünfte Jahr jetzt in Folge. Wobei ich auch da nicht weiß, ob ich das nächstes Jahr organisatorisch überhaupt hinbekommen würde, selbst wenn ich gezogen werden würde. Aber ich möchte es zumindest probieren und alles Weitere wird die Zeit zeigen. Das ist heute noch zu früh.
Ja, im Moment noch nicht. Sehr vernünftig, muss ich wirklich auch sagen. Also, man sollte jetzt nicht zu weit nach vorne gucken. Gerade wie du sagst, es ändert sich ja was mit der Quali für UTMB. Und muss man, vielleicht ist es erstmal besser abzuwarten, schauen, wie sich das alles halt entwickelt.
Denke ich auch. Und wie gesagt, abgesehen davon, ich meine, da 170 Kilometer zu laufen mit, ich weiß gar nicht, sind es dann, glaube ich, 10.000 Kilometer. Das ist halt, das ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Also, weiß nicht, das ist, ich glaube, da wird es mir nicht gut gehen. Stand heute zumindest. Wäre das noch ein bisschen zu viel. Keine Ahnung. Respekt an jeden, der das durchgezogen hat, auf jeden Fall.
Ja definitiv. Ne? Das ist schon wirklich ein hartes Stück Arbeit. Ich meine, es ist ja 100 Meilen an sich sind schon ziemlich heftig, aber jetzt noch in diesem Gelände, das ist noch eine ganz andere Nummer, ne? das zu machen.
Ja. Plus dann durch zwei Nächte, also zumindest für mich würde das auf jeden Fall bedeuten, zwei Nächte und letztendlich annähernd zwei Tage. Also ich würde auch da mit Sicherheit gegen, ich weiß gar nicht, wo der Cut-off liegt, 46, 47 Stunden oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Und das wäre auch das, wovon ich mehr oder weniger ausgehen müsste. Und das ist eine lange, lange Zeit auf den Beinen.
Ja, das ist, das ist vernünftig, sich das einfach mal so ein bisschen, vor Augen führen, ne? Und jetzt nicht blauäugig da jetzt irgendwie zu sagen, oh, ich will das Ding machen, ich will mich qualifizieren, ich will da rein und ne, das finde ich schon auf jeden Fall viel, viel cleverer, wie du das machst. Ja, definitiv. Backyard hast du jetzt angesprochen, genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was so als nächstes kommt. Da bin ich auch sehr gespannt. Ne? Beim letzten Backyard dürfen wir gemeinsam an Start.
Ja, war super.
Für mich,
hat Spaß gemacht.
Ja, es war definitiv sehr spaßig. Wir waren sogar für den Letztjährigen da auch angemeldet, der leider nicht stattgefunden hat. Ja, dieses Jahr hat es bei mir halt nicht gepasst. Bin ich mal gespannt und drückt dir ganz fest die Daumen. Ich will es auf jeden Fall auch verfolgen. Kurz vielleicht nochmal erwähnt, für diejenigen, die es interessiert, wo findet diese Backyard statt? Kannst du vielleicht nochmal kurz?
In Rettert, das ist, ist das schon Westerwald oder ist das noch Taunus?
Irgendwie so also dazwischen, auf jeden Fall, das ist an der Grenze irgendwo.
Also ich sag mal, nicht weit von nordwestlich von Wiesbaden auf jeden Fall, so als grobe Orientierung zumindest. Genau. In der Region findet das statt.
Ja, und das Interessante an dem Wettkampf ist, im Gegenteil zu unseren in Kandel, ist, dass der Start um 20 Uhr ist und man erstmal durch die Nacht läuft. Ich bin sehr gespannt.
Da hoffe ich einfach mal darauf, dass ich, wenn ich halbwegs gut durch die Nacht da durchkomme, dass dann am Tag noch ein bisschen was geht, dass da noch ein paar Stündchen dann auf jeden Fall möglich sind. Das ist mal zumindest der Plan.
Ja, wie gesagt, ich drücke die Daumen und es hat mich gefreut, dich mal wieder hier in der Wechselzone zu begrüßen.
Sehr gerne. Danke euch, Renaud, für die Einladung.
Super, super gern und bestimmt bald mal wieder.
Auf jeden Fall. Okay. Jederzeit.
Bis dahin. Sag
Bescheid. Bis bald. Danke.
Ciao.
Ciao.
So, das war das Interview mit Steffen. Echt klasse Sache. Steffen ist ein sehr gern gehörter Gast hier bei uns. Ich gratuliere dir herzlich, Steffen, für deine tolle Leistung. Mach weiter so und ja, vielleicht dann nächstes Mal mit dem UTMB. Mal schauen. Ja, weiter geht's in dem Programm hier. Die Maike, eine Athletin vom Adrian, hat beim Mount Everest Treppenmarathon teilgenommen. Sie erzählt uns, wie es ihr da so ergangen ist, wie es für sie gelaufen ist, wie auch so ein bisschen die Organisation war. Und hier vielleicht ein kleiner, wie soll ich sagen, ein bisschen was von meiner Seite. Ich war mal bei in Frankfurt, habe da auch schon zweimal den der Messeturm, genau, den Messeturm bin ich da zweimal hochgelaufen, also an zwei verschiedenen Jahren, jetzt nicht hintereinander. Ich glaube, der hatte 52 Stockwerke oder irgendwie sowas, müsste ich jetzt mal rauskramen, aber ich glaube, das spielt ja auch nicht viel zur Sache. Ich weiß, danach war ich ziemlich alle ständig Treppen laufen. Ist schon krass. Ja, die Maike hat das 100 Mal gemacht. Ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, aber ihr hört doch mal rein und staunt, was sie so erlebt hat. Viel Spaß damit.
Hallo, ich bin Maike und trainiere seit fast 2 Jahren unter Wechselzone Coach Adrian und hatte letzte Woche den Mount Everest Treppenmarathon gefinisht. Der MATEM ist ein Ultramarathon, bei dem 100 Runden auf der Spitzhaustreppe bei Radebeul gedreht werden. Dabei werden mit etwas Asphalt und Kopfsteinpflaster zusammen 84,4 Kilometer, 8848 Höhenmeter und 39.700 Stufen zurückgelegt. Die Deutsche Ultralaufvereinigung bezeichnet diesen Wettkampf auch liebevoll als den schwersten und größten Extremtreppenlauf der Welt. Ich lasse es mal so stehen. Wer über den Lauf, die verschiedenen Formate wie Staffeln und Sherpa-Lauf mehr erfahren möchte, der kann das auf treppenmarathon.de tun. Ich bin als sogenannte Einzelgängerin gestartet, wo man in 24 Stunden so viele Runden wie möglich zurücklegen kann. Als gefinisht gilt der Lauf aber erst nach mindestens 100 Runden. Dafür habe ich etwas über 22 Stunden gebraucht, danach war für mich auch wirklich Schluss. Für mich war das mein erster Ultra überhaupt und auch mein erster Lauf, der länger als 5 Stunden war und nennenswerte Höhenmeter hatte. An dieser Stelle ein Riesendank an Adrian, der mich so super darauf vorbereitet hatte, dass ich körperlich ein Finish überhaupt möglich machen konnte. Denn dieser Lauf hat es wirklich in sich und es ist mit einem Straßen- oder Berglauf nicht vergleichbar. Ich kannte die Treppe durch einen Staffelwettbewerb schon und wusste grob, was vorher auf mich zukommen würde. Die Betonung liegt auf grob. Ich bin da eigentlich sehr naiv reingegangen, wie ich im Nachhinein zugeben muss. So wirklich vorbereiten kann einen wohl nur die Treppe selbst. Man muss die Nacht durchsteigen, sich auf jedes Wetter einstellen, dazu noch das ungewohnte Treppensteigen im Wechsel mit ca. 150 Meter Hügellauf wegstecken. Wir hatten zuerst Hitze. Die Sonne knallt auf die Treppe und es gibt da nirgendwo Schatten, da die Treppe mitten in den Weinbergen liegt. Die Nacht war zum Glück mild, bis gegen 5 Uhr morgens der Nebel aufzog und wir alle klitschnass waren. Selbst die Starterbeutel und die Handtücher, die man sich neben die Strecke gelegt hatte, waren durch. Und nach dem Nebel brannte dann die Sonne wieder runter. Dazu kommt das ewige Treppe rauf, Treppe runter und die kleinen Schreckmomente, wenn der Tritt mal unsicher wird und man kurz rutscht. Denn diese Treppe ist steil und ein Sturz würde nicht nur einen selbst und vermutlich noch ein oder zwei andere Läufer ins Krankenhaus befördern. Zum Glück ist aber noch nicht immer die Treppe runtergefallen. Es stehen auch an jeder möglichen Stelle Sanitäter und Sanitäterinnen bereit. Und dazu kommen die Erste-Hilfe-Profis auf der Strecke. Freiwillige und Berufsfeuerwehren aus ganz Mitteldeutschland finden sich ebenfalls an der Treppe ein und drehen in voller Einsatzrüstung mit Sauerstoffgeräten, Maske eine Runde. Dieses Jahr war sogar ein ganz Verrückter dabei, der die 100 Runden angegangen ist. Nach einer Runde im T-Shirt war ich schon nass geschwitzt. Ich möchte nicht wissen, wie die Jungs und Mädels in voller Montur gelitten hatten. Der Feuerwehrheld hatte übrigens 30 Runden in voller Montur geschafft und danach nochmal 30 in normaler Sportkleidung. Also Respekt für diese Leistung. Mein persönlicher Eindruck von der Veranstaltung ist, dass man sich nicht vorstellen kann, wie hart es wird, wenn man es nicht einmal selbst erlebt hat. Treppe steigen geht auf die Knie, auf den unteren Rücken. Gerade dann Treppe runtergehen, werden die Wadenmuskeln ganz anders belastet und ab Runde 90 taten mir selbst die Füße weh. Überhaupt tut einem ab Runde 30 alles unterhalb des Bauchnabels irgendwann weh und es wird mit der Zeit auch immer schlimmer. Dazu kommt die massive Belastung des Kreislaufs. Die Treppe raufgehen ist wie ein mehrminütiges Intervall und man kommt in den anaeroben Bereich. Die Dunkelheit, die lange Nacht tun noch ihr Übriges zum »Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin müde, mimimi«. Hier greift aber zum Glück das Rundum-Sorglos-Paket der Veranstalter. Sie können zwar nicht die Schmerzen nehmen, aber die Teilnehmenden werden mit allem versorgt, was sie brauchen. Neben dem beheizten Athletenzelt zum Umziehen und Sachen trocknen und der sicher an der Strecke abgelegten Eigenverpflegung bekommen alle einen Becher mit ihrer Startnummer drauf, der auf Wunsch mit Wasser, Cola und Schorle aufgefüllt wird und immer sicher und griffbereit steht. An dieser Stelle auch ein Kompliment für das nachhaltige Konzept, denn die Becher sind sehr stabil und damit Mehrweg. Dazu stehen auch Gemüse und geschnittenes Obst griffbereit, Salzstangen, Erdnüsse, Schokolade und ganz besonders klasse gekochte Kartoffeln, die schnell in Salz gedippt werden konnten. Gerade der Salzmangel wurde für mich und meinen Kreislauf nämlich irgendwann zum Problem, denn ich habe umgerechnet mindestens 10 Liter Wasser umgesetzt bei diesem Lauf. Quasi gerettet wurde ich dann durch die Käsebrötchen im Versorgungszelt. Neben den Streckenhäppchen gab es auch neben dem Athletenzelt eine Art Buffet mit belegten Brötchen, selbstgebackenem Kuchen, Riegeln, Schokolade, Instant-Nudeln und Heißgetränken. Und dazu ganz viele aufmerksame Helfer, die immer wieder gesagt haben, du musst was essen, du brauchst Salz, du siehst blass aus, können wir dir irgendwas bringen? Und als ich mitten in einem Tief steckte und nicht mehr reden konnte, war auch schon jemand auf dem Weg zu einem Sanitäter. Den habe ich aber dank besagtem Käsebrötchen 5 Minuten hinsetzen nicht gebraucht. Also auch hier war alles top und bestens organisiert. Und ohne diese Organisation hätte wohl auch kaum jemand den Lauf geschafft. Man konnte sich nur aufs Laufen konzentrieren, alles andere drumherum lief dann eben einfach auch. Solche Extremläufe sind vor allem auch eine Mentalleistung. Von allen Seiten kam da auch Unterstützung, freundliche Worte der Helfer, nettes Lächeln und auch mal eine kurze Unterhaltung auf der Strecke mit anderen Teilnehmenden, bei der man auf der Treppe dann gemeinsam alles gehasst und geliebt und gleichzeitig verflucht hat und sich gefragt hat, warum man sich das hier überhaupt antut. Das weiß man aber spätestens, wenn der Moderator Peter mit seinem charakteristischen So ankündigt, dass man die 99. Runde geht und es fast geschafft hat. Und da begann ich dann auch ganz langsam aus meinem Schmerztunnel, der mich über die letzten Runden getragen hatte, rauszukommen und dieses Du hast es echt gepackt Gefühl setzte ein. Runde 100 ist dann nur noch wirklich für die Galerie, denn am Fuß der Treppe wird einem bereits die Medaille umgehängt, von allen Seiten kommen die Glückwünsche zum Finish, am Gipfel der Treppe wird man mit Applaus empfangen und hinter der Ziellinie fiel dann auch alles von mir ab. Ich konnte und wollte keinen Schritt mehr gehen und war emotional irgendwo zwischen Euphorie und Unglaublichkeit. 22 Stunden, 84,4 Kilometer, 8848 Höhenmeter rauf und wieder runter, dazu noch diese 33.700 Stufen. Als Sahnehäubchen wurde ich auch noch drittschnellst über die 100 Runden, aber das war dann wirklich Nebensache. Und alle, die diese Treppe ernsthaft angehen, darauf trainieren, sind schon Sieger der Herzen.
Ja, sehr krass, Maike, vielen Dank dafür, für deine kleine Sprachnachricht, die du uns dazukommen lassen hast. Lauschte gespannt deinen Erzählungen. Das war etwas, was ich schon mal mitbekommen habe. Ich glaube, in irgendwelchen Zeitungen oder so. Ich fand es immer nur krass. Man kann sich irgendwie gar nicht vorstellen, wer so dran teilnimmt. Jetzt weiß ich, wer so dran teilnimmt. Und ja, auch dir herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen, tollen Leistung. Dritter Platz, echt krass. Ich glaube, man hat auch am Ende gemerkt, wie ihr es auch beim Erzählen sie ein bisschen übermannt hat. Es hat mir auch ein bisschen Gänsehaut bereitet, das zu hören. Ich hoffe, euch auch und ich hoffe, ihr hattet damit viel Spaß. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten Wechselzoni. Ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn wahrscheinlich sogar sehr gut. Es ist der Henning. Wer ihn nicht kennt, er stellt sich auch nochmal vor. Henning war bei der Hölle von Kuh, hat da so, ich behaupte jetzt einfach mal sein Jahreshighlight gemacht. Vielleicht ein bisschen verkorkstes Jahr, aber der Henning erzählt euch auch so ein bisschen von seinem Jahr, wie es ihm ergangen ist und wie es ihm gelaufen ist. Ich denke, das ist für einige von euch, die ja, und Henning auch noch so ein bisschen als Teil der Wechselzone erlebt haben. Vielleicht auch sehr interessant. Mir jetzt auch Spaß gemacht, dazu zu hören. Hier muss ich einen kleinen, ja, ich sag mal, Disclaimer dazu sagen. Der Henning war gerade unterwegs, das hört man auch so ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, also deswegen gebe ich auch hier ohne weitere Umschweife ab zum Henning und viel Spaß mit ihm. Aber ich melde mich dann auch noch mal kurz. Bis dann.
Höhenmeter sind Höhenmeter. Mit diesem Satz möchte ich mal mein Statement beginnen. Ich möchte alle begrüßen, die Wechselzonis hören und auch natürlich die Wechselzonis. Danke für die Redezeit. Danke für die Anfrage und ja, ich lege mal los. Ich bin der Henning. Einige kennen mich vielleicht. Wenn nicht, ja, dann kurz zu mir. Bin ein Adrian-Athlet, bin Läufer, Radfahrer und ja, vielleicht angehender Schwimmer. Das kann man noch nicht ganz so genau definieren. Bin Triathlet, kann nix richtig, kann nix gut, aber irgendwie kann ich ja alles in Summe so ein bisschen. Der Adrian hatte mich mal darum gebeten, dass ich mal ein paar Sätze, ein paar Minuten über das Trainingsjahr 2021 spreche. Und dem Wunsch bin ich nachgekommen. Ich kann dem Adrian ja auch nichts abschlagen. Der mich ja auch immer so gut betreut und immer ein offenes Ohr für mich hat. Natürlich den anderen Wechselzonis auch nicht. Guten Content liefert ihr. Da nochmal schönen Dank für die schönen Minuten bei langen Einheiten. Unterhaltung pur gepaart mit ja, Fachwissen in Anführungszeichen, sage ich mal. Hier ist jetzt nicht böse gemeint. Seid ja alle keine Wissenschaftler. Aber dafür mit viel Sympathie und macht einfach Spaß, euch zu hören. Danke dafür. Ja, so wie jeder hat man sich natürlich Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres für verschiedene Events angemeldet, ob es jetzt Laufveranstaltungen, Schwimmveranstaltungen, Radveranstaltungen oder sogar ein Triathlon ist, um alles zusammenzunehmen. So auch ich. Meine Wahl fiel auf 2 Mitteldistanzen für diejenigen, welche, die es vielleicht nicht kennen, eine Mitteldistanz ist ein Triathlon mit 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Rad und ein Halbmarathon hinterher. Sprich, die Halbdistanz von einem Ironman. Ja, es waren 2 Mitteldistanzen, eine Langdistanz. Mein Debüt auf der Langdistanz sollte es werden. Ja, mehr dazu jetzt in dem Statement. Die erste Mitteldistanz war im Juni, Anfang, Ende, kann ich gar nicht mehr sagen, tut mir leid, was eigentlich zur Vorbereitung der Langdistanz werden sollte, beziehungsweise sollte ein Testwettkampf werden. Ja, lange ist es her, dass man einen Wettkampf gemacht hat und es muss das Wechseln wieder geübt werden, es muss die Belastungen hintereinander wieder trainiert werden. Und so hat das ja auch angefangen. Mit einer Reihe von vielen Einheiten, Watt basiert, Watt gesteuert auf der Rolle, mit vielen Einheiten in der Kälte draußen beim Laufen, da ein Laufband nicht zu meinem Trainingsequipment gehört, was auch nicht schlimm ist, weil draußen Laufen ist schon geil. Radfahren aber bei der Kälte, bei Regen, kennen sich ja auch viele, ist jetzt nicht gerade so das Ultimo. Und wattbasiertes Steuern beziehungsweise wattbasiertes Training, gerade Intervalltraining, ist natürlich sehr effizient, was die Zeit angeht. Und deshalb auch gerade im Winter ein großer Favorit von mir. Ich denke mal sicher auch von Adrian, weil man wirklich gezielt seine Form aufbauen kann für die Saison. Ja, das Schwimmen ist, glaube ich, bei vielen auch, die den Sporttriathlon ausüben, seit vielleicht letztem Jahr Oktober so ein bisschen verwehrt gewesen. Also bei uns auf jeden Fall in Niedersachsen. Das heißt, dass ich doch relativ wenig geschwommen bin, dafür versucht habe, das Ganze mit einer Langhantel, mit einer Kurzhantel, mit irgendwelchen Zugseilen so ein bisschen zu kompensieren, dass die Muskulatur nicht ganz schrumpft. Oder die Muskulatur, das bisschen, was da ist, dass es nicht wirklich verschwindet. Aufbauen, weiß ich nicht, ob das irgendwie was gebracht hat bei mir. Kann ich so nicht sagen. Müsste ich mal irgendwie in Shape oder eine Bühnenform in so einer, einem knappen Speedo-Höschen eingehüllt machen. Vielleicht erkennt man dann ja da einige Muskelstränge. Ich denke eher nicht. Ja, und so hat sich das Jahr dann so hingezogen bis Mitte des Jahres. Hatte dann auch noch mal vor Ostern eine Woche frei. Ich glaube, jeder weiß, dass es im Februar richtig geiles Wetter war, wo man schon dachte, wenn das jetzt so bleibt, dann ist im März, April auf jeden Fall das Draußenschwimmen gesichert. Leider war es nicht so. Ende März, Anfang April eine Woche frei. Und da wollte ich dann schon versuchen, in 5, 6 Tagen 600, 700 Kilometer zu fahren, was mir auch gelungen ist. Mit dem Fokus, das draußen zu fahren. Bis auf einmal habe ich es auch getan. Es war aber schweinekalt. Es war nass. Es war windig. Und es war auch garantiert nicht schnell. Aber das sollte es auch nicht sein, weil ich mit Coach Adrian abgesprochen habe, dass es Grundlage ist. Und genau das haben wir auch getan in dieser Woche. Und das war für mich auch so ein bisschen so eine Schlüsselwoche, die mich dann wirklich auf die langen Radeinheiten beziehungsweise auch lange Laufeinheiten vorbereitet haben für meine Langdistanz. Als es dann endlich mal soweit war, dass man ins Wasser konnte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin vorab nur im beheizbaren Freibad geschwommen. Beheizbares Freibad heißt bei uns, als es warm wurde, 20, 21 Grad, wurde dann natürlich immer ein bisschen wärmer und relativ selten bis gar nicht im See, dass ich wirklich nur im Freibad geschwommen bin. Auch sogar mit Neo an kalten, regnerischen Tagen, als die Solarheizung des Freibads dann halt nicht auf natürlichen Wege das Wasser erwärmen konnte. Hat mir aber ganz gut getan. Am Anfang ist es mir richtig schwer gefallen. Auch da war in Abstimmung mit Adrian, geh erstmal ins Wasser, schwimm, mach dich nicht kaputt, mach 1000 Meter, 1500 Meter und. Steiger dich. So habe ich das getan über 3, 4 Wochen. Und schnell war ich dann auch in Peaks auf 11 Kilometer, 12 Kilometer die Woche. Und es lief wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, ich glaube das auch, dass diese lange Zeit, diese Pause vielleicht für mich als nicht guter Schwimmer wie so ein Reset-Knopf war. Und das hat mir echt gut getan. Und das Schwimmen hat dann auch immer mehr Spaß gemacht. Wenn man Erfolge sieht, macht's ja eigentlich immer Spaß. Ja, das Laufen kam noch dazu. Da hatte ich dann wirklich das Gefühl, dass ich da so ein bisschen stagniere, dass ich nicht richtig vorankomme. Lag vielleicht auch daran, dass ich auf dem Rad viel gefahren bin, auch die langen Laufeinheiten durch Rad kompensiert habe. Das ja auch immer mit der Family irgendwie im Einklang herrschen muss. Und dann konnten wir da, glaube ich, die Form, die Grundlage bis zum ersten Wettkampf im Juni gut aufbauen. Ja, der erste Wettkampf in Uelzen, der OSI-Triathlon, lief auch sehr gut. Es gab da so ein paar Corona-Regularien, das heißt, die 1,9 Kilometer, das waren 2 Runden im See, wurden so ein bisschen beschnitten, dass man sagt, okay, wir schwimmen jetzt nur noch 950 Meter. Kam mir auch zugute, da ich bis zu dem Termin eigentlich kaum im Neo geschwommen bin, vielleicht nur 1, 2 Mal. Und das ja doch ein bisschen dann an den Schultern für den Widerstand sorgt. Ja, aber mit dem Schwimmen war ich mehr als zufrieden. Die Absprache war auch mit Adrian, die Schwimmstrecke so anzugehen, dass man vielleicht nicht zu überpaced, dass man nicht zu kaputt aus dem Wasser kommt, auf dem Rad Gas gibt und beim Laufen gucken, was noch geht. Und genauso haben wir das dann auch genauso habe ich das dann auch umgesetzt, wie mit Adrian besprochen, beim Schwimmen. Ich sage mal, moderates Tempo für mich, dass ich wirklich gut aus dem Wasser gekommen bin, dass ich schnell wechseln konnte, was auch wieder ungewohnt war, aufs Rad und dann wirklich relativ hart auf einer ja, bei 90 Kilometern, 500 Höhenmeter, 600, angenehme Strecke für mich. Das war genau meine Strecke, gut fahren konnte und einen sehr guten Radsplit in meinen Augen für mich jetzt, oder für mich einen sehr guten Radsplit hingelegt habe. Ja, an das Laufen musste ich mich dann direkt dann auch gleich wieder gewöhnen, beziehungsweise habe auch einen leichten Dämpfer gekriegt, weil doch ein paar Muskelgruppen zugemacht haben, weil man ja auch, oder weil ich auch nicht, viel mit dem Zeitfahrrad trainiert habe, weil die langen Ausfahrten auch einfach bequemer sind auf dem Rennrad. Musste ich ein bisschen Tribut zollen. Ja, aber mit der Laufeinheit war ich dann auch ganz zufrieden. Der Veranstalter, da auch nochmal ganz großen Respekt, dass das alles so geklappt hat. Und Top-Veranstaltung, kann dafür werben. OSI Triathlon in Uelzen. Ich glaube, es gibt eine olympische Distanz. Jedermann weiß ich jetzt nicht, also so eine Sprintdistanz und die Mitteldistanz. Super Veranstaltung, super Organisation, nette Helfer. Also ganz großes Tennis. Und zu einem sehr, sehr moderaten Preis. Ja, und da hat der Veranstalter gebeten, dass man dann an den Verpflegungsstellen ja, sich nicht über den Haufen rennt, Abstand hält und ja, das habe ich dann auch so ein bisschen eingehalten, dass wenn viel los war an den Verpflegungsständen, dass ich dort auch dann abgebremst habe und gewartet habe, bis die Meute weiterzieht, so dass ich mir dann was zu trinken nehmen konnte und dann auf geht's weiter. Ja, das war der OSI-Triathlon. Dann sollte Anfang August, das erste August-Wochenende, meine Langdistanz starten, der Ostseeman, wo ich mich angemeldet habe, weil das zeitlich in meinem Terminkalender gepasst hat. Ich letztes Jahr beim Ostseeman bei der Mitteldistanz angemeldet war und da gab es ja auch schon ordentlich einen Shitstorm, weil der Veranstalter in meinen Augen nicht sehr athletenfreundlich die Veranstaltung abgesagt hat und ja, habe mich dann trotzdem dazu entschlossen, die Langdistanz dort anzutreten, weil es einfach in meinen Zeitplan, in meinen Urlaubskalender gepasst hat. Und weil ich auch nicht unbedingt meinen ersten beim großen Ironman machen wollte, weil ja, weil es eine kleinere Veranstaltung werden sollte. Diesmal haben sie früh genug abgesagt. Die Jungs vom Ostseeman, die Jungs und Mädels, Entschuldigung, vom Ostseeman. Und ja, damit war es gecancelt, wo ich, ich glaube, kurzzeitig ein bisschen frustriert war, aber nur kurzzeitig und dann auch mit Adrian drüber gesprochen habe und dann gesagt habe, weißt du was, scheiß drauf, wir trainieren weiter, als würde eine Langdistanz kommen. Der Weg ist das Ziel und sind weiter so, haben das weiter durchgezogen, hatten dann auch jetzt bis zum Ende im Peak, glaube ich, sogar manchmal 25 Stunden Training oder vielleicht sogar, weiß ich gar nicht, ob es mehr war oder ein bisschen weniger, was auch einfach nur top war, was super Spaß gemacht hat. Lange Einheiten, intensive Einheiten, mehrere lange Einheiten. Zweimal am Tag trainiert, weil ich ja Urlaub hatte. Manchmal vielleicht sogar dreimal am Tag, dass man morgens schwimmen gegangen ist, Radfahren und dann Koppellauf hinterher. Haben, glaube ich, die Zeit wirklich sehr gut genutzt. Und ja, dann am 5. September war es soweit, dass dann mein neuer Hauptwettkampf, die Hölle von Kuh, ja, stattgefunden hat. Hölle von Kuh, kurz zur Erklärung. Hölle ist eine Straße in Quedlinburg, wo der Zieleinlauf ist. Quedlinburg ist eine kleine, süße Stadt am Harz oder im Harz. Ja, von einer Altstadt geprägt und viel Kopfsteinpflaster, auch noch dieses wirklich runde, ausgewaschene Kopfsteinpflaster, was so ein bisschen die Stadt prägt, wo man so die letzten 4-5 Kilometer langläuft. Und die eine Straße heißt halt Hölle und deshalb die Hölle von Kuh. Aber auch die Strecke ist die Hölle, beziehungsweise die Radstrecke ist die Hölle, denn die Radstrecke hat auch den wunderbaren 90 Kilometern, ich glaube fast 1500 Höhenmeter, was man auch wirklich merkt. Und ja, der Start war morgens um 6.40 Uhr, war auch ein Rolling Start, was mir ganz gelegen kommt, dass ich mich dann gut einsortieren kann mit dem Schwimmen. Bei der Mitteldistanz ist die Besonderheit auch noch, dass es nicht 1,9 Kilometer sind, sondern 2 Kilometer Schwimmen. Und ja, da bin ich ganz gut durchgekommen, habe mir da auch wieder keinen Stress gemacht, trotzdem für meine Verhältnisse wirklich gut geschwommen. Morgens waren es, glaube ich, 7 Grad, 8 Grad. Ähnlich wie in Rot, wer die Bilder sich vielleicht angeguckt hat, dass ein schöner Nebel über den See lag. Die Bojen waren bei uns nicht gerade zu erkennen. Ich bin auch ein bisschen zickzack geschwommen. Ja, und dann relativ gut aus dem Wasser gekommen. Für mich auch das erste Mal, dass doch noch relativ viele Fahrräder in der Wechselzone standen, was mich gefreut hat, was mich motiviert hat. Dann bin ich so aufs Rad. Das Rad lief super gut. Ich glaube sogar mehr als super gut, dass ich da wirklich einen guten Radsplit hingelegt habe. Meine Wattwerte, die wir vorher abgesprochen haben, übertroffen habe. Wo ich ein bisschen Schiss hatte, als ich zum Laufen gestartet bin, ob ich das dann durchhalte. Aber auch dort mein Halbmarathon, ja, die Erwartungen von mir übertroffen haben, vielleicht sogar auch von Adrian übertroffen habe, obwohl Adrian für mich auch oder zu mir auch gesagt hat, dass ich fit bin, was ich halt bis 2 Wochen vor der Hölle von nicht für realistisch gehalten habe, dass ich da fit bin. Und ja, da konnte ich dann auch doch ganz gut performen, so dass ich dort auch eine für mich sehr, sehr akzeptable und super Zeit hingelegt habe. Und ja, auf jeden, also in den Top 10 gelandet bin mit dem 9. Platz und gesamt. Und ja, ich durchaus zufrieden bin, durchaus zufrieden mit meiner Leistung, sehr zufrieden mit der Leistung meines Trainers. Auch immer die Rücksprachen gehalten habe und ja, auch die Motivation von Adrian bekommen habe. Und ja, nächstes Jahr soll es eine Langdistanz werden, definitiv. Vielleicht sogar vom Veranstalter Ironman. Und ja, da schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Wie ich ja am Anfang auch schon gesagt habe, für mich ist der Weg das Ziel. In diesem Sinne, macht es gut.
So, das war Henning mit seinem vergangenen Jahr, mit seinem erlebnisreichen Jahr auch so ein bisschen. Es ist natürlich auch viel passiert, für uns alle auch ein bisschen. Ja, und ich hoffe, diese Episode hat euch genauso gefallen wie mir. Ich habe den Jungs und Mädels, den Wechselzonis, hab ich sehr gespannt auch beim Schneiden zugehört. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß damit. Und ja, vielleicht demnächst ein bisschen mehr. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren oder mal eine Sprachnachricht schicken von euren Wettkämpfen, von euren Erlebnissen. Dann können wir gerne auch öfters mal solche Zwischenepisoden, sage ich jetzt einfach mal, mit ja, Hörerinnen und Hörern machen. Ich fand das eine sehr willkommene, abwechslungsreiche Episode. Und ja, so viel dazu. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, ihr könnt uns gerne bei Patreon folgen. Wir sind da immer noch im ja, bisschen mehr Content da auch in der Hinsicht produzieren. Habt noch ein bisschen Geduld mit uns. Ist gerade momentan etwas schwierig, die Zeit. Und ansonsten kommt auf Instagram. Da könnt ihr gerne mit uns auch in Kontakt treten. Genauso wie über die E-Mail-Adresse Wechselzone. @gmail.com. Ja, und wir haben auch einen Strava Club, da könnt ihr gerne mit reinkommen. Das Kilometerspiel haben wir auch noch. Ja, ich glaube, Facebook sind wir momentan, ja, haben wir jetzt gerade keinen großen Impact da, muss ich sagen. Aber auch da, glaube ich, wird es, wenn die Zeiten es wieder mehr zulassen, ein bisschen was passieren. Aber wie gesagt, Instagram und gmail.com, also Wechselzone.com. Wechselzone@gmail.com sind auf jeden Fall die Adressen, falls ihr uns mit uns in Kontakt treten wollt. Das machen auch einige. Wir besprechen hier nicht alles, aber wir beantworten auf jeden Fall alles. Könnt ihr auch gerne mal die Leute fragen, die geschrieben haben. So. Ja, also von daher Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst uns wissen, wie ihr die Episode fandet. Lasst uns auch gerne von euren Rennberichten, Saison-Highlights, Saisonverläufen gerne was zukommen. Wir können da gerne was daraus schneiden. Schreibt uns an, wenn ihr vielleicht sogar ein Interview mit uns machen wollt. Vielleicht habt ihr da Ideen. Gerne auch Ideen von eurer Seite. Ist auch gerne gesehen. Ja, und damit höre ich jetzt auf. Genug Eigenwerbung gemacht. Aber ja, muss auch mal vielleicht mal gesagt werden, da, wenn ihr Lust habt. Wir sind auch natürlich auch für eure Vorschläge sehr offen und deswegen immer her damit. Und damit entlasse ich euch, was ihr auch immer gerade macht. Ich hoffe, es ist Sport. Viel Spaß dabei. Ciao.